anfangen. In unserer Welt, vor allem in der Unterhaltung, merkt man, Filme, Serien, Bücher, solche Dinge, gibt es eine gewisse gnadenlose Strafgerechtigkeit oder Vergeltungsgerechtigkeit. Das wird sehr stark betont. Nach dem Motto, du hast Böses getan, jetzt habe ich das Recht, dich abzuschlachten. Ich bin auf der Seite der Gerechtigkeit. Du bist der Böse, ich bin der Gute. So, wenn ihr sagt, was meinst du? Es gibt zahlreiche solche Filme, die gehen zurück zu meiner Jugend, dass irgendein starker Mann, der wird schlecht behandelt. Vielleicht ist er ein Polizist und die haben ihn wirklich schlecht, irgendwie ungerecht behandelt. Irgendeine Korruption oder irgendwas. Vielleicht ist er ein Soldat und die höhere Mächte in der Regierung haben die Soldaten dann eben ausgenutzt. Und vielleicht ist er ein ganz normaler Mensch, ein Vater oder irgendwas. Und er wird gerecht behandelt, ungerecht, also böse behandelt, ungerecht. Aber die Verantwortlichen tun nichts. Also die Leute, die eigentlich da jetzt eintreten sollten, die jetzt für Gerechtigkeit sorgen sollten, sind korrupt oder kümmern sich nicht, denen ist egal. Verschiedene Dinge könnten der Grund sein, warum die Regierung oder warum die Polizei oder wer auch immer zuständig sein sollte, nichts macht. So dann, wie diese Geschichte dann natürlich in zahlreichen Formen weitergeht, ist was? Der geht nach Hause und nimmt das alles einfach an, dieser starke Mann, der so viel kann. Nein, der wird für Gerechtigkeit sorgen. Und was tut er dann? Er nimmt alles selbst in der Hand und beginnt Gerechtigkeit herzustellen. Meistens bei den Büchern oder Filmen oder sowas. Was tut er, um Gerechtigkeit herzustellen? Steht er auf und verkündigt das Evangelium? Geht zu all diesen Menschen hin und sagt, weißt du was, du hast mich böse behandelt, du solltest eigentlich an Jesus glauben und um deine Sünde Vergebung bitten dafür, weißt du? Tut er das? Eigentlich nicht. Das wäre wirklich sehr für Fleisch und für uns Menschen sozusagen Unterhaltungswert null. So was tut der dann? Nein, der greift zur Waffe oder zu irgendwelchen Mitteln und fängt an, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Weil die anderen sind schuld. Die haben es gestartet. Die haben es begonnen. Und ich werde es abschließen. Ich bin der Starke. Nur, wenn du diese Dinge mal gesehen hast, stellst dir dann die Frage, was ist aber mit den zahlreichen Unschuldigen umherum, die jetzt auch draufgehen, weil der für seine Gerechtigkeit jetzt kämpft. Und du denkst, was? Was ist hier los? Das ist diese selbstgerechte Bereitschaft, anderen zu schaden und zu meinen, ich habe das Recht dazu, weil die sind mit mir schlecht umgegangen. Und passiere, was wolle, wir werden das machen. Und das soll Gerechtigkeit wiederherstellen. Wie ihr da merkt, das ist ein Blödsinn. Das ist eigentlich völlig verkehrt. Selbst Jesus hat mit solchen Gedanken zu tun gehabt. Und zwar, es ist eine teuflische Haltung, die sogar zwei seiner Jünger erwähnt haben und gezeigt haben. Wenn du Lukas 9 aufschlagen möchtest, Lukas Kapitel 9, wir sehen hier eine Situation, es ist knapp, bevor Jesus eigentlich stirbt und dann wieder aufersteht und dann in den Himmel fährt, so ganz am Ende seines Dienstes auf Erden. Ab Vers 51 steht in Lukas Kapitel 9, und es geschah aber, als sich die Tage der Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten, und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. Okay, so Jesus geht nach Jerusalem. Er weiß, was auf ihm dort wartet. Eben das Kreuz, Passafest und so weiter. Da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihre Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. So, die haben gesagt, nein, du reist nach Jerusalem, wir wollen mit dir nichts zu tun. Da war diese Feindschaft zwischen den Samaritern und die Juden. Vers 54. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, also du musst dir das vorstellen, sie haben gemerkt, die haben Jesus abgelehnt. Jakobus und Johannes sehen das und jetzt sagen sie Folgendes eben, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfalle und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Kannst du das irgendwie ein bisschen da hinein? Boah, jetzt muss es brennen. Weißt du, jetzt soll das Feuer runterkommen. Was wagen Sie? Wie könnten Sie sowas jetzt wagen? Gegen Jesus so nicht mal eine Übernachtung anzubieten. Lass sie brennen! Okay, jetzt stopp. Kannst du dich da jetzt hineinversetzen? Erlebst du Dinge in deinem Leben, wo Menschen mit dir schlecht umgehen? Und du merkst, in deinem Herzen kommt dieses Lass sie brennen, Gott. Oh Herr, wo ist deine Vergeltung? Wo ist deine Rache? Herr, bitte greif ein und lass sie brennen. Ich hoffe, dass mit der Zeit dieser Drang weniger und weniger wird im Herrn und du merkst, dass das ganz andere Dimension jetzt in deinem Herzen hast, wo du statt sagen, lass sie brennen, du sagst, Herr, gib sie Gnade. Herr, vergib sie. Sie wissen nicht, was sie tun. Herr, hilf mir, dass ich ein Licht bin für diese verlorenen Menschen. Aber in unserem Fleisch, das ist drin. Lass uns alle ganz ehrlich sagen, das ist drin. Das ist in unserem Fleisch drin. Warum haben diese ganzen Filme so viel Anklang? Warum gehen die Leute hin und schauen sich das Ganze an? Und dann werden sie, ja, irgendjemand sorgt für Gerechtigkeit. Meistens, weil die Welt so ungerecht ist. Und sie wollen irgendwie in einer Scheinwelt leben, wo irgendjemand dafür sorgt. Aber das, was da ist, ist gar nicht Gerechtigkeit. Das ist Rache. Das ist ungerecht. Das ist wirklich schlimm. Schau, was der Herr Jesus dann sagt. Was Elia getan hat, war vorher auf ein Opfer herunterzurufen, nicht auf Menschen. Okay, das ist ein wesentlicher Unterschied. Okay, das kann man nicht vergleichen. Und Jesus sagt, er wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach, wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Welches Geisteskinder ihr seid? Welcher Geist herrscht in jemandem, der solche rachsüchtige Vergeltungsgedanken hat, der andere Menschen verbrennen lassen will? Wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Jesus sagt, nein, wir rufen jetzt kein Feuer vom Himmel herab, wir gehen einfach weiter. Manchmal denken Leute, ja, aber was ist dann mit der Hölle? Ja, der einzige Grund, weil irgendjemand in der Hölle geht, ist, weil er die Gnade Gottes ablehnt, nicht weil Gott das will. Gott hat alles schon getan, damit jeder eben errettet werden kann. Das ist nicht Gottes Plan, Gottes Wille. Er ist traurig, wenn Leute verloren gehen. Wir haben eine Stelle vor uns, wo Jesus genau dieses Problem direkt anspricht. Und er wird unser Herz offenlegen. Und wenn du jetzt heute empfindlich bist, dann würde ich bitten, dass du einfach dem Herrn bittest, dass er dir Kraft gibt, das Wort deutlich zu verstehen und auch auf dein eigenes Herz zu schauen. Weißt du, wenn du auf jemanden deutest, ja, ein Finger geht Richtung dieser anderen Person, aber drei gehen auf deine Richtung, oder? Und genau das ist, was wir an dieser Stelle sehen. Möge der Herr uns helfen, ja, einander zu helfen, aber möge der Herr uns helfen, auf uns selbst zuerst zu schauen. Und dann sind wir in der Lage, wirklich einander korrekt zu helfen. Lesen wir jetzt die Stelle Matthäus Kapitel 7 und Verse 1 bis 6. Und zwar, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Augen bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt! Ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden. Und werft eure Perlen nicht vor die Säue. Damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Eine sehr, sehr starke und wichtige Stelle. Herr, wir bitten dich, hilf uns heute, erbaut zu werden, ermahnt zu werden und unser Blick auf Jesus zu richten. Wir danken dir für deine Gnade und Güte. Hilf uns, diese Stelle zu verstehen und in unserem Herzen, nicht nur in unserem Verstand, sondern in unserem Herzen, das persönlich anzuwenden. Wir bitten im Namen Jesu. Amen. So, was können wir aus dieser Stelle als Sündenfaktor, oder warum brauchen wir solche Stellen? Lass uns ehrlich sein, wir wollen alle selbst Richter spielen. Wir wollen Richter sein, wir wollen das Sagen haben, oder? Ich darf entscheiden, wer was kriegt, wer wo, was ist gerecht, was ist ungerecht, was ist die Strafe, wie alles laufen soll. Das ist, wir wollen und meinen, wir sind Richter. Aber eigentlich, wenn wir das tun, übernehmen wir Gottes Stelle. Tun wir so wie der Mose. Gott sagt zu Mose, du sollst eigentlich zu dem Felsen sprechen. Und dann zeigst du dieses Volk Gnade. Und Gott hat ihm das deutlich gemacht. Aber Josef war so zornig, schon wieder dieses Volk, das mit mir so schlecht umgeht. Er geht hin und sagt, muss ich euch wieder Wasser geben? Und statt zu reden, tut er mit seinem Stab diesen Felsen eben drauf schmeißen. Nicht schmeißen, wie sagen wir das? Schlagen, dankeschön. Und nichts passiert. Warum? Dann muss er es noch einmal machen, dann passiert was. Warum? Er hat Gott nicht gehorcht. Er war zornig. Er wollte Richter spielen. Gott sagt, gib Gnade. Und Mose sagt, na, ich will nicht Gnade geben. Ich will richten jetzt. Ich will diese Leute endlich mal meine Meinung sagen. Und das war dann eigentlich für ihn wirklich, wirklich schlecht. Wir wollen diese Richterrolle übernehmen. Und das ist sündig. Das ist falsch. Das dürfen wir nicht. Wir dürfen Gott vertrauen, wenn die aussichtslosen Situationen vorkommen. Wir vertrauen dem Herrn, wir übernehmen nicht seine Rolle. Wir sind nicht allmächtig, wir sind nicht allwissend, wir sind nicht gütig und liebevoll und gnädig und barmherzig wie Gott. Wir sind nicht allgegenwärtig. Gott ist der Einzige, der gerecht richten kann. Deswegen, wie Römer 12 sagt, überwinden wir nicht das Böse mit Bösem, sondern mit dem Guten. Und wir lassen Gott Raum haben zur Rache und zur eben Gerechtigkeit auszuüben. Wir sollen barmherzig und demütig, aber nicht naiv. Okay, das ist wichtig. Barmherzig und demütig, aber nicht naiv mit den Sünden anderer umgehen. Barmherzig und demütig. Aber jetzt nicht dumm. Okay? So, manchmal, wenn man diese Stelle liest, es kommt ganz komische Ideen aus der Stelle heraus. Diese beiden Versen werden immer wieder missverstanden und missbraucht. Und es ist wirklich sehr wichtig, die ersten zwei, dass wir sie im Zusammenhang richtig interpretieren. Sonst kann es passieren, dass das Wort verdreht wird und eine falsche Schlussfolgerung daraus gezogen wird. Wir haben in den Stellen davor gerade gesehen, welche Schätze sollen wir sammeln? Irdische oder himmlische? Himmlische, genau. Wir sollen auf ewige Dinge ausgerichtet sein. Wo sollen wir als erstes sozusagen danach trachten? Was soll unsere erste Priorität sein, unsere erste Sorge sein? Irdisches, was ich essen und trinken und tragen werde, oder was anders? Eben was anderes. Suche zuerst, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist, wie ein Bürger des Himmels eigentlich denkt, jemanden, der Jesus kennt. Und du merkst, dass daraus folgend dann Jesus genau dieses Thema anspricht. Richtet einander nicht. Wir werden auf diesem Weg, wo wir versuchen, geistliche Dinge zu tun, wir könnten leicht und schnell andere Leute verurteilen und meinen, die sind schlecht. Und Jesus sagt, nein, nein, pass auf. Geh jetzt gnädig und demütig miteinander um. Und lass Gott der Richter sein. Wir wollen jetzt diese Stelle, Verse 1 bis 6, miteinander betrachten. Und die Frage angehen natürlich, was will der Herr uns damit sagen? Pass auf, dass du nicht selbstgerecht bist. Wer war selbstgerecht damals? Ich meine, die haben es wirklich klar und deutlich gezeigt. Die Pharisäer. Mann, waren sie selbstgerecht. Warnung vor selbstgerechtem Richten in Vers 1 und 2. Um diese Stelle korrekt zu verstehen, müssten wir als erstes die Frage angehen, was ist es nicht? Wenn Jesus sagt, richtet nicht, was meint er nicht damit? Okay? Dieses Verbot hat nichts mit normaler Beurteilung, Prüfung, Einsicht und Urteilsfähigkeit zu tun. Es ist nicht, dass Jesus sagt, du darfst nichts beurteilen. Du darfst nichts beobachten und zu einem Schluss kommen, oder einen Schluss ziehen daraus. Du musst einfach dir alles gefallen lassen. Alles ist in Ordnung. Sei überhaupt nicht bereit, urteilsfähig zu sein, sondern Toleranz, Leute. Nimm einfach alles an. Ich meine, wenn das der Fall ist, dann haben wir hier einen riesen Widerspruch zu extrem vielen anderen Bibelstellen, die es gibt. Zum Beispiel Johannes 7. Der Herr Jesus sagt, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Und das ist ein direktes Gebot da. Schau nicht nur das Äußerliche an, sondern lass ein gerechtes Urteil fallen. Oder Matthäus 18, Vers 50. Wenn ein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Wie sollst du das tun, ohne jetzt ein Urteil zu, etwas zu beurteilen oder etwas zu prüfen oder Einsicht zu haben? Zu unterscheiden, ist das jetzt gerecht oder ist das jetzt Sünde? Und selbst in diesem gleichen Zusammenhang, am Ende, Vers 6, Jesus sagt, gebt das Heilige nicht den Hunden. Na, wer sind denn die Hunden? Du musst eine Entscheidung treffen. Das ist ein Hund. Wir reden jetzt nicht von Tieren. Okay? Dieser Mensch, und wir kommen später dazu, oder? Dann sagt er auch eben, werft eure Perlen nicht vor die Säue. Wie sollst du wissen? Das ist nicht, wie sie ausschauen. Also, ich habe einmal für Kinderwoche mich verkleidet wie ein Schweindel und jetzt so eine Schweindelnase, aber jeder wusste, das ist eine Verkleidung. Also niemand hat gedacht, okay, da ist jetzt ein richtiger Schwein, hoffe ich. Wie sollst du das wissen? Du musst beobachten, du musst urteilen, du musst prüfen, du musst überlegen. Stimmt das mit dem Wort Gottes überein? Wir haben nicht die Zeit heute. Achso, übrigens, später auch, wenn es zu den falschen Lehrern geht, in Verse 15 und später, dann sagt der Herr Jesus eben, dass Vers 16, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, dass sie falsche Propheten sind. Also das heißt, du musst die Früchten beurteilen. Die Früchte musst du anschauen und überlegen, ist das biblisch korrekt? Hat das mit der Wahrheit Einklang? Wir haben nicht genug Zeit, alles zu betrachten, aber ganz eindeutig heißt es hier nicht, dass wir ein Verbot haben, zu prüfen oder Einsicht zu üben. Also Philipper 1 sagt es dann noch deutlicher. Paulus betet in Philipper 1, 9 bis 11 und sagt Folgendes. Um das bete ich, dass euer Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und in allem Urteilsvermögen. Okay? Unsere Liebe soll in der Lage sein, Urteile fällen zu können. Urteilsvermögen ausüben zu können. Warum? Damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Damit ihr die Situation prüfen könnt und überlegen könnt, was ist jetzt am wichtigsten hier? Was soll Priorität haben hier? Da musst du denken, da musst du in einer gewissen Art und Weise richten, unterscheiden, eine Entscheidung treffen. Damit du ihm prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid, bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Du hörst heute immer wieder die Aussage, richte mich nicht. Da ist meistens jemand, der das sagt, jemand, der deutlich und klar in Sünde lebt und sagt, du hast kein Recht, mein Leben unter die Lupe zu nehmen. Du hast kein Recht zu beurteilen, über ob ich jetzt gut oder schlecht bin. Ich stehe nur vor Gott. Und das ist wirklich eine unbiblische Denkweise. Und auch diese Stelle hier lehrt das überhaupt nicht. Eine Gemeinde hat sogar die Verantwortung zu prüfen, wenn wir in 1. Korinther 5 betrachten, dass dieser Bruder, der damals in diese offene, klare Sünde lebte, und die Gemeinde meinte, wir sind so großzügig, wir können alles annehmen. Und Paulus sagt, ihr müsst zuerst eine Gemeinde richten. Ihr richtet nicht die Leute draußen, sondern drinnen. Das müsst ihr machen. So, wir merken hier, dass diese Stelle damit eigentlich nichts zu tun hat, weil das nicht möglich ist. Das widerspricht die gesamte Lehre der Schrift. Wir müssen immer prüfen, immer urteilen, immer überlegen, was ist gut, was ist schlecht, was ehrt den Herrn, was nicht. Und wenn es sagt hier, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden, was meint ihr? Das Wort richten hat eine sehr breite Möglichkeit, wie man es anwenden kann. Und wir haben hier natürlich die Idee von allgemeinen Urteilen, aber es hat auch die Idee von einem richterlichen Verurteilen. Und das ist, was auch hier verboten wird. Dieses Verbot hat etwas mit selbstgerechter Verurteilung und auf jemanden herabschauen zu tun. Das ist, was man nicht tun darf. Das siehst du auch in Römer 14, wo in Römer 14 gelehrt wird, dass wir als Christen, es gibt gewisse Punkte, wo Christen sich unterschiedlich verhalten werden. Die sind jetzt nicht sündhafte Punkte. Soll man diesen einen Tag feiern, soll man den anderen nicht feiern? Bin ich stark genug, um dieses Fleisch zu essen oder nicht zu essen? Und so weiter. Und Paulus sagt, richte nicht. Gott richtet in diesem Fall. Und richte eher, dass du keinen Anstoß gibst. Lieber verleugne dich selbst. Das ist dein Ziel. Schau auf dich selbst zuerst. So, das ist ein Verbot eben gegen eine selbstgerechte Verurteilung und jemanden, der auf anderen herabschaut. Das ist nicht, wie Gott ist. Das ist nicht, was Jesus will. Es ist etwas, das die Pharisäer mit Perfektion ausgeübt haben. Du kennst die Stelle in Lukas 18, oder? Wo die zwei zum Tempel gehen. Lukas 18, Vers 9. Jesus gibt ein Gleichnis. Und da war ein Pharisäer da. Und es steht da, er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten. Okay, siehst du dieses Selbstvertrauen, dieses Ich bin der Gute, ich bin der Gerechte. Dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten. So, sie auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, Selbstgerechtigkeit. Und was haben sie mit den anderen gemacht? Die anderen verachteten. Und dann gibt er dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Feindbild Nummer eins in Israel, die Zöllner. Schlechte Menschen. Pharisäer waren dann die Selbstgerechten. Ja, wir sind die Guten. Wir halten das Gesetz. Wir haben Abraham als unser Vater. Die zwei gehen in den Tempel hinein zu beten. Vers 11. Der Pharisäer stellt sich hin und betete bei sich selbst so. Okay, du musst dir das hier vorstellen. Er steht da im Tempel. Ganz stark. Wahrscheinlich mit seiner Nase ganz hoch. Und dann betet er zu Gott und sagt, was sagt er? Folgendes. Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Wow, okay. Räuber, Ungerechte. Ich bin kein Räuber, ich bin gerecht. Ehebrecher. Und dann hier, schau. Oder auch wie dieser Zöllner da. Kannst du das hören? So diese Verachtung, den da drüben, der wagt es, in den Tempel hineinzukommen und zu beten. Aber ich, Gott ist gesegnet, dass er mich hat. Weißt du, ich bin so ein Geschenk für Gott. Wenn nur alle Menschen so wären wie ich, dann hätten wir eine tolle Welt. Dann listet er auf, was er alles richtig und gut macht. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten vor allem, was ich einnehme. Und ich bin so gut. Jesus ist nicht beeindruckt. Und dann sagt er in Vers 13 weiter. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben. Okay, so das Bild. Der Pharisäer steht da, schau mich an. Der Zöllner steht da, so. Das ist Demut, oder? Wagte sich nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug auf seine Brust und sprach, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Sei mir Sünder gnädig. Das ist ein Herz, das die Gnade Gottes annehmen kann. Oder? Ich verstehe, ich brauche Gnade. Ich bin nicht gut. Ich kann nichts Gutes tun. Ich brauche eine Begnadigung von Gott selbst. Sei mir Sünder gnädig. Was ist dann Jesus. Wie sagt er? Sagt Jesus, okay, jetzt darf ich nicht richten. Ich will nicht richten hier. Ich will jetzt nicht sagen, wer hier korrekt ist und wer falsch ist. Richte nicht. Okay, so Leute, beide sind in Ordnung. Beide sind gut. Nehmen beide an. Ist das, was Jesus sagt in seinem Gleichnis? Das müsste er sagen, wenn jetzt richten in Vers 1 bedeutet, du darfst keine Unterschiede machen. Du darfst nicht urteilen. Du darfst nicht beobachten und sehen, was ist hier los? Was ist hier gerecht vor Gott? Jesus richtet sehr direkt. Er sagt, Vers 14, ich sage euch, dieser, der Zöllner, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab. Im Gegensatz zu jenem. Der Pharisäer ging nicht gerechtfertigt zum Haus hinab. Der meinte, so toll zu sein. Und Gott schaut ihm ganz anders an. Sagt, na, du siehst dich nicht korrekt. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich möchte sagen, dass dieser kurze Schlusssatz hier ist eigentlich eine Zusammenfassung von dem, was wir in Kapitel 7 im Matthäusbrief finden. Wenn wir uns selbst erhöhen, dann werden wir erniedrigt werden. Gott sieht unsere Herzen an und er ruft uns dazu auf, demütig zu sein. So, pass auf, nimm nicht diese Stelle als Rechtfertigung für deine Sünde. Niemand darf mich richten. Nur, warte mal, du musst dich selbst richten. Wir kommen dazu in Vers 3 und weiter, aber es ist kein Freibrief hier. Niemand darf mich richten, sondern wir dürfen einander nicht eben selbstgerecht verurteilen. Wir dürfen aufeinander nicht herabschauen und meinen, wir wären besser, wir wären stärker. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Und da sehen wir eine ähnliche Aussage, wie Jesus nach seinem Mustergebet sagt, wenn ihr die anderen Menschen keine Vergebung schenkt, wird Gott euch auch nicht vergeben. Was meint er damit? Du kannst dein Heil verlieren? Nein, nein, das haben wir damals ausführlich betrachten, wir sehen es auch noch einmal hier, wer so denkt und wer so handelt, offenbart sein eigenes Herz. Der hat Gnade nicht verstanden. Der hat Vergebung nicht begriffen. Der hat Barmherzigkeit nicht in seinem Herzen. Wo ist der Geist Gottes am Wirken im Herzen? Und da muss man wirklich aufpassen. Man muss wirklich aufpassen. Wenn du und ich, wenn wir so unbarmherzig sind, dass wir einander einfach abschreiben und verurteilen und richten und dann keine Zeit, keinen Platz, keine Vergebung ausüben wollen, nicht bereit sind, Probleme miteinander zu lösen, Kommunikation miteinander zu pflegen, Verständnis zu schaffen. Wenn wir einfach Leute abschreiben, so, das war's jetzt dann, fertig, lass mich in Ruhe, ich gehe weg. Ich nehme Abstand und das war's dann, weil du so schlimm bist. Oder weil ich kann mit dir nicht umgehen. Weißt du, bist du nicht dankbar, dass der Herr Jesus mit uns niemals Abstand nimmt, sondern er sucht uns. Er sucht uns auf. Er ruft uns an und sagt, hey, bitte, hör auf mein Wort. Das soll unbedingt in der Gemeinde unter Gläubigen sein. Aber es soll auch so sein unter Ungläubigen. Wir sollten nicht aufgeben. Wir sollten nicht richten. Wir sollten treu sein. Bis auf eine gewisse Ausnahme, das wir sehen am Ende der Stelle. Wir geben nicht auf. Wir haben ein Herz wie Jesus, das sagt, ich bin in diese Welt gekommen, nicht um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu erretten. Ich rufe kein Feuer vom Himmel herab. Das ist nicht mein Dienstziel. Das ist nicht unser Gemeindeziel, oder? Was suchen wir für diese Welt? Naja, wir hoffen, dass Feuer vom Himmel herabkommt an alle Ungläubigen. Echt? Na, Wahnsinn, nein. Absolut nicht. Wir verdienen Gottes Gericht genauso wie allen anderen Menschen. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Was wollen wir? Wir wollen, dass die Menschen dieser Welt die Gnade und die Liebe und die Güte Gottes erleben und erfahren, so wie wir das erlebt und erfahren haben. Bis zum Schluss wollen wir das und suchen wir das. So, wir müssen richtig aufpassen. Pass auf. Zweitens, pass zuerst auf dein eigenes Leben auf. Dann kannst du anderen wirklich helfen. 1 und 2 sagt, bitte pass auf, dass du nicht diese selbstgerechte Richtergeist in deinem Herzen pflegst, dass du meinst, du wärst besser und schaust auf anderen herab und meinst, du kannst jetzt alles perfekt beurteilen, weil du so toll und so gut bist. Und dann Verse 3 bis 5 sagt, du hast eigentlich ganz andere Aufgabe. Ganz andere Aufgabe. Schau zuerst auf dich. Das ist dieses Splitter-Balken-Prinzip. Weißt du, was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? In diesem Beispiel haben beide Personen echte Probleme. Gedenk nicht, der eine hat so ein kleines Speck, also ein kleines Stück Staub in der Auge, das ein bisschen unangenehm ist, aber ist gar nicht so schlimm. Nein, das ist ein Splitter. Holzsplitter oder so ein Strohsplitter oder sowas. Könntest du dir vorstellen, sowas in deinem Auge zu haben? Ganz kleine Holzsplitter. Also wenn du ein kleines Sandkörnchen in deine Augen kriegst, das tut massiv weh, oder? Stell dir vor, du hast einen Splitter in deinem Auge. Also das willst du so schnell wie möglich raus haben. Also du willst, dass es nicht da bleibt. Wenn es drin bleibt, dann hast du sogar Gefahr, ist Gefahrenverzug. Du könntest sogar dein Sehvermögen langfristig wirklich stark schaden. Das ist nicht in Ordnung. So, das heißt nicht, dass der jetzt diesen Splitter hat, kein Problem hat. So, der andere sieht da ein echtes Problem. Aber, naja, ein Holzsplitter im Vergleich zu einem Balken. Also, stell dir vor, du hast da jemanden, der hat hier so einen riesen Balken in seinem Auge. Und der will den anderen mit einem kleinen Splitter helfen. Der Balken im Auge ist eindeutig etwas anderes. Der Herr Jesus benutzt hier etwas Humor oder ein bisschen Hyperbel oder Übertreibung, um seinen Punkt klar zu machen. Wer einen Balken im Auge hat, sieht lächerlich aus. Kannst du das übersehen? Da kommt einer hin zu dir und der hat einen Balken im Auge. Ja, und du sagst, irgendwas schaut anders aus bei dir. Was könnte das sein? Ich bin mir nicht sicher, aber hast du vielleicht einen 2 Meter langen Balken in deinen Augen? Oder, weißt du, was ich meine? So ist es beim Balken. Du schaust so lächerlich aus. Das ist so klar, das ist so deutlich. Jeder sieht das. Aber der diesen Balken in den Augen hat, der will es nicht wahrhaben. Ja, das ist kein Balken, das ist das letzte Modeschrei. Alle tragen Balken in Augen heute, weißt du? Hast du keinen Balken? Verstehst du, was ich meine? Der Herr Jesus verwendet hier Übertreibung und sagt, wie ist es, dass wir unsere eigenen Sünden so leicht rechtfertigen, so gerne weg erklären und alle um uns herum sehen diesen Riesending in unsere Auge und sie sagen, warum machst du da nichts? Warum nimmst du das nicht raus? Dann kannst du andere Leute helfen. Wozu? Wieso willst du diesen Balken in deinem Augen behalten? Was ist so schön dran? Verstehst du, was ich meine? Wir haben ein paar Bilder, die ich jetzt zeigen werde, aber warum willst du das? Bevor man Menschen helfen kann, muss man sich selbst biblisch beurteilen. Das ist einfach so. Zuerst vor der eigenen Tür kehren. Das ist so. Okay? Jeder weiß das. Das ist deutlich klar. Gehst du zu einem Zahnarzt, wo seine Zähne schwarz und voller Karies sind und so rausfallen und so schief sind, wie sie nur schief sein könnten? Und der lächelt dich an und sagt, hallo, ich bin dein Zahnarzt. Und du sagst, wow, ich bin fehl am Platz hier. Okay, ich gehe woanders hin. Weißt du, was ich meine? Also du willst jemanden, der das vorlebt, der einem das tatsächlich auch für sich selbst anwendet. Oder gehst du zu jemandem hin für finanzielle Ratschläge und Hilfe und der ist gerade im Privatkonkurs. Ja, kannst du mir helfen, wie ich mit meinen Finanzen umgehen soll? Ja, gerne, aber Privatkonkurs ist recht cool. Also ich zeige dir, wie das läuft. Nein, ich will nicht in Privatkonkurs gehen. Ich will eigentlich gute Investitionen machen. Verstehst du? Also, weißt du, das ist ja ganz normal Hausverstand. Aber warum ist es im geistlichen Bereich, wir immer wieder unsere eigenen Sünden nicht wahrhaben wollen? Wir sehen diese Selbstbetrug, das da ist. Und Jesus spricht das direkt an. So, wir können die anderen sehr gerne richten und sehen, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch. Jesus sagt, stopp! Fang an mit deinem eigenen Herzen. Schau, wo du bist. Einer hat Folgendes geschrieben. Es ist Heuchelei zu meinen, wir könnten jemandem bei einem Fehler helfen, wenn wir selbst einen noch größeren Fehler haben. Wir müssen unsere eigenen Fehler beseitigen, ehe wir sie an anderen kritisieren können. Und das ist absolut korrekt. Absolut korrekt. Aber ich glaube, das geht nicht weit genug. Weil, überlegt euch, wenn das weit genug geht, dann könntest du Folgendes sagen. Siehst du was? Ich habe mein Leben überlegt. Ich habe in meinem Herzen tief hineingeschaut. Ich habe keinen Balken. Bei mir sehe ich alles klar. Bei mir ist es tatsächlich so wie ein Weitsichtigkeit, dass ich sehe alles deutlich klar und gestochen scharf. Bei mir gibt es keine Sünde. Ich habe keinen Balken. Gibt es so eine Person? Ich nicht. Ich kämpfe ständig gegen meine eigene innerliche Sünden. Gibt es so jemanden auf dieser Erde? Ich würde den zweiten Punkt dazugeben. Wir dürfen unsere eigene Sünden und Schwächen nicht als Kleinigkeiten abtun. Wir dürfen nicht meinen, ich habe keinen Balken, so ich kann jetzt alle anderen helfen. Eigentlich anders betrachtet, anders gesagt, wir müssen hart mit uns selbst sein und barmherzig mit den anderen. Und wenn wir merken, da ist jemand, der hat einen Splitter in seinem Auge, wir schauen nicht so, oh, diesen Splitter habe ich nicht, oh, ich bin ja so gut. Nein, nein, vielleicht hast du nicht gerade dieses Problem, aber wie viele anderen haben wir? Wie viele andere Schwierigkeiten? Wir sollten ständig diese Konzept haben, weißt du, mein größtes Problem bin ich selbst und ich werde an mich selbst weiterarbeiten. Ich werde nie auf andere Leute herabschauen und meinen, ja, so schlimm wie sie sind, bin ich nicht. Ich werde immer in meinem Herzen dieses Konzept pflegen. Der Schlimme hier im Raum bin ich. Und wenn es nicht für Gottes, wenn nicht Gottes Gnade walten würde, hätte ich keine Hoffnung. Und ich will anderen helfen. So, ich arbeite daran, dass ich keine offensichtliche Balken in meinem Auge habe, sozusagen. Aber ich gehe nie so weit, wo ich sage, ich habe keine Balken, ich habe keine Sünden. Ich bin wirklich der vorbildlichste Christ, das es gibt. Und jeder soll auf mich schauen und alles tun, wie ich das mache. Weil, weißt du, wie der Pharisäer, ich bin nicht wie die anderen Menschen. Weißt du, dann sind wir wieder in diesem Problem hinein. Selbstgerechtigkeit. Ich glaube, das, was der Herr Jesus hier sagt, ist tatsächlich eine Lebensweise. Wie man sich selbst betrachtet, das ist Demut. Das ist Demut. Wie der Paulus. Paulus hat nie aufgehört zu sagen, ich bin der Größte von allen Sündern. Er hat nie gesagt, du, ich habe Buße getan, ich habe das in Ordnung gebracht, jetzt habe ich schon so viele Jahre für den Herrn gelebt und ich bin der Apostel für die Heiden und wow, schaut einfach auf mich und weißt du, ich bin so toll. Natürlich hast du die Stellen, wo er sagt, folge mir nach, so wie ich Jesus nachfolge. Aber da steht Jesus wieder im Bild, im Mittelpunkt. Nicht ich bin der Tolle. Weißt du, diese Haltung ist ganz wichtig, weil sowas wollen wir nicht tun, oder? Stell dir vor, oder? Da kommt einer und sagt, du, ist das ein Splitter in deinem Auge, ich helfe dir. Aber er kann nicht mal näher nah dran kommen, weil, warte mal, ich muss das irgendwie machen. Aber wir wollen auch nicht so sein. Wenn du diese zwei Dinge betrachtest, ich fand diese Bilder interessant. Hier ist einer, der will anderen helfen und sieht das in seinem Auge gar nicht. Und hier ist einer, der sagt, ja, so lässig steht er da. Ja, ich habe einen Balken in meinem Auge. Und? Und? Hast du ein Problem damit? Richte nicht. Ich mag meinen Balken. Verstehst du, was ich meine? Beides ist nicht geistlich. Wofür leben wir? Wofür leben wir? Jesus spricht ganz deutliche Worte, oder? Er sagt, schau, was in deinem Leben los ist. Sind wir in der Lage, dass wenn jemand mit uns spricht, vielleicht ist es eben jemand aus der Familie, vielleicht ist es jemand aus dem Familien- oder Freundeskreis, vielleicht ist es eine Predigt, vielleicht ist es ein Pastor oder ein Bruder im Herrn, der speziell mit uns Zeit nimmt, um mit uns zu reden über etwas in unserem Leben. Haben wir genug Demut, dass wir bereit sind, darüber nachzudenken? Oder sagen wir, ich mache alles richtig. Jakobus 3 sagt uns, der Unterschied zwischen einer dämonischen, seelischen Weisheit, einer irdischen Weisheit und einer himmlischen. Jakobus sagt in Vers 15, Kapitel 3, das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Diese innerliche Ich bin im Mittelpunkt. Ich bin selbstsüchtig. Ich bin der Gute. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein. Okay? Die Weisheit von oben hat keinen Balken. Das ist schon bereinigt. Das ist schon weg. Aber man betrachtet sich selbst nicht als der Perfekte. Aber man lässt nicht zu, dass im Leben solche riesige Sünden walten. Es ist rein. So dann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen. Das sagt sehr viel aus über unser Herzen, oder? Wenn jemand uns konfrontiert, liebevoll, vielleicht auch ziemlich direkt, aber liebevoll. Weißt du, manchmal muss man direkt reden. Warum? Weil man lieblos ist? Nein, weil wenn man nicht direkt spricht, wird es nicht wahrgenommen. Wie reagiert man dann darauf? Nimmt man Zeit und überlegt sich das? Lässt sich etwas sagen, ist voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Oder Galater 6,1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst. Hier siehst du wieder, nicht diese, ja, ich bin der Gute. Gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Also ich bin bereit, hinzugehen, aber ich gehe nicht hin mit dieser, ich bin der Starke und ich habe keine Probleme und es gibt keine Gefahr für mich. Nein, ich weiß, ich bin auch schwach. Herr, bewahre und hilf uns, dass wir deine Arbeit tun, so wie du das haben möchtest. Weißt du, es gibt so viele Beispiele, die man erlebt mit der Zeit. Machen wir eine kurze Pause. Für die bei der Live-Übertragung, wir haben eine kurze medizinische Vorfall hier in der Versammlung. Wir machen dann kurz Pause. Andi, kannst du auf Stumm schalten, ganz kurz? Danke euch. Alles gut dann? Kann man weitermachen? Okay, dann. Okay, Gerhard. Okay, Andi, sind wir wieder stark klar? Okay. So, du merkst, es gibt viele Beispiele, wo das vorkommen kann, dieses Balken, Splitterbalkenprinzip. Und Jesus sagt im Vers 5, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Augen deines Bruders zu ziehen. Wisst ihr, einer der klarsten Beispiele hier ist natürlich in der Kindererziehung oder in der Ehe. Oder das sehen wir alle, oder? Wer kennt dich als Ehemann oder Ehefrau am allerbesten? Dein Ehepartner, Ehepartnerin. Das ist einfach so. Ihr lebt zusammen. Grace sieht von mir das Gute, das Beste, das Schlechte, das Schlimme, das Grantige, das Müde, Kranke. Ich bin eigentlich ein kleines Baby manchmal, wenn ich krank bin. Es ist schlimm. Also versuche das nicht zu sein, aber wir Männer tun es nicht so gut wie die Frauen meistens, wenn es um Krankheit geht, oder? Grace sieht das Ganze. Was tut sie mit mir? Ja, also manchmal weiß sie mir zurecht. Sie sagt, was machst du da, wo ist Jesus im Bild? Oh, danke, hast recht. Und ich brauche das. Und wenn ich klug bin, dann höre ich darauf. Sie kommt zu mir und sagt, warum bist du jetzt so mit mir? Oh, nein, also hab Hunger oder bin müde oder keine Ahnung. Weißt du, das ist notwendig. Wenn der Mann sagt, hey, ich mache nichts Falsches, nur du machst alles falsch und ist nicht bereit nachzudenken. Wir alle haben ein Problem. Jetzt umgekehrt. Also ich sehe auch Graces Schwächen, oder? Sie hat nicht viele, aber so wie ich sehe, ist fast vollkommen. Aber ich sehe das auch. Was tut man? Schweigt man? Nein, man spricht das an. Hey, lass uns gemeinsam Jesus folgen. Lass uns gemeinsam lernen, wie wir Christus in allem die Ehre geben. Warum? Weil zweiter Punkt ist, wer schaut auf die Eltern? Wenn wir noch kleine Kinder haben, wer sieht alles, was Mama und Papa machen? Die Kinder, oder? Das ist so. Kinder sind nicht dumm. Kinder sind nicht dumm. Die wissen ziemlich bald, was da los ist. Und wir wollen nicht mit einem Balken in unser Auge oder in unsere eheliche Beziehung oder in unser persönliches Leben herumlaufen und dann die Kinder sagen wollen, hey, du sollst jetzt den Splitter aus deinem Auge herausziehen. Hör auf, selbstsüchtig zu sein. Hör auf, so grantig zu sein, so faul zu sein. Und die Kinder schauen uns an und sagen, ja, du bist ein Guter, der mir das sagen soll. Warum? Weil sie wissen, wir haben diesen riesen Balken in unserem Auge. Und sie sehen den Unterschied. Vor allem ist es ganz, ganz massiv wichtig für christliche Eltern, oder? Die sonntags zur Gemeinde kommen und dann Sonntag in der Gemeinde Jesus anbeten und sagen, ja, ich lebe für den Herrn, ich will Jesus dienen, ich will alles zur Ehre des Herrn tun. Und dann unter der Woche, wenn es nicht dann eine klare Absicht und Arbeit dran ist, das zu verwirklichen, also perfekt ist keiner von uns, aber diese Absicht, diese Zielsetzung, diesen Wunsch, diese mit direkte, einfach eine absichtliche Richtung, die Kinder sehen das nicht. Dann stellen sie sich die Frage, was ist das eigentlich für ein Schmarrn? Weil eigentlich kann man das wunderschön sonntags in der Gemeinde besprechen, aber für ein Alltagsleben hat es keine Bedeutung. Und das ist, warum dieses Thema, was wir auch damals bei Elisee hatten, Anbetung ist nicht nur Sonntagvormittag. Anbetung ist 7 Tage der Woche, 24 Stunden am Tag. Jesus im Mittelpunkt, Jesus dienen, Jesus lieben, Jesus nachfolgen. Damit wir ein Licht und Salz sind in dieser Welt. Und wir schauen nicht aufeinander herab und sagen, boah, du Schlimmer. Sondern, hey, stehen wir auf gemeinsam, helfen wir einander. Du siehst du, was, hilf mir mit meinem Balken, ich helfe dir mit deinem Splitter und wir werden es weitermachen. Und dann zum Schluss, aber pass auf, diese demütige Haltung kann zu eine sehr ungesunde Sache dann übergehen, dass der Herr nicht will. Okay, und das ist, pass auf, dass du Rebellion ernst nimmst und ihr keine Unterstützung leistest. Wenn du jetzt liest, Vers 6, gebt das Heilige nicht den Hunden und werfe eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Warnung vor Gleichgültigkeit gegenüber Gotteslästerern. Pass auf. Die Ehre Gottes, wir sollen mit unserem Leben auch ehren, aber wir sollen auch aufpassen, wie wir mit seinem heiligen Gut umgehen. Mit seiner Wahrheit, mit seiner Gnade und Güte. Jesus verbietet die undifferenzierte Verteilung der Gnade und Güte des Reiches Gottes. Wir suchen nach himmlischen Schätze. Wir suchen und wollen ein Leben führen zur Ehre des Herrn. Wie geht man dann damit um, wenn es jemanden gibt, der nicht einfach auf der Suche ist und nicht versteht oder selbst einfach kein Interesse hat. Weißt du, es gibt in dieser Welt viele Menschen, die den Herrn Jesus nicht kennen und wir bleiben dran, wir hören nicht auf, wir gehen Schritt für Schritt mit diesen Menschen durch ihr Leben durch. Wir hören nicht auf. Aber es gibt auch andere Menschen. Es gibt auch andere Menschen. Jesus sagt, es gibt Menschen, die er mit Hunde und Säue vergleicht. Wer sind jetzt diese Menschen? Okay, das sind tatsächlich Spötter. Das sind tatsächlich Menschen, die wissen, worum es sich dreht. Sie lehnen das ab und jetzt nicht nur ablehnen, sondern jetzt wollen sie sich lustig darüber machen. Sie wollen andere Leute überzeugen, das ist alles ein Schmarrn. Sie würden, wenn sie es könnten, Jesus noch einmal kreuzigen. Weil sie meinen, das ist so ein Schmarrn, den gibt es ja gar nicht. Das ist alles falsch. Jesus verbietet die undifferenzierte Verteilung. Manche würden sagen, okay, ich richte nicht, ich schaue auf meinen Balken und ich beurteile auch gar nicht mal die Menschen, die vor mir stehen, ob sie jetzt würdig sind, dieses kostbare Gut zu hören und zu bekommen oder nicht. Und ich schmeiß das einfach überall hin. Ich schmeiß das hin. Und was tun sie damit? Sie zertreten das, sie machen sich lustig darüber, sie versündigen sich nur noch mehr, weil sie mehr von diesem kostbaren Gut bekommen haben. Einer hat das so gesagt, was sind die Hunde? Bei den Juden genossen die Hunde auf der Straße ein geringes Ansehen, kann man wirklich sagen. Die Rede ist hier nicht von kleinen Haushunden. Okay, das ist kein Chihuahua hier, okay, das ist sowieso kein Hund, das ist eher so eine Ratte. Aber, weißt du, das sind jetzt richtige Hunde, Entschuldigung, das ist meine persönliche Meinung über Chihuahuas, aber wenn du Chihuahua-Fan bist, dann bitte entschuldige mich, hab Barmherzigkeit mit mir. So, die Rede ist hier nicht von kleinen Haushunden, sondern von Pariahs. Groß, wild und hässlich. Man könnte sie fast überall sehen, wie sie sich in den Abfällen und dem auf die Straße geworfenen Müll herumtrieben. Sie galten als unrein und schmutzig. Sie drohen, heulen und knurren, sind gierig und schamlos. Kurzum, sie sind verachtenswert. Von Hunden gefressen zu werden, war ein Zeichen für den besonderen Fluch Gottes, der auf einem Menschen ruhte. Hunde der damaligen Zeit und Kultur waren keine positive Tiere. Verachtenswerte Tiere. Und dann heißt es, du wirfst das Heilige zu so einem verachtenswerten Tier. Das Heilige, die meisten glauben, dass das damit verbunden ist, dass damals bei den Opfern gab es bestimmte Fleischstücke, die auch von den Priestern oder von den Opferbringenden gegessen werden durfte. Und das ist, was das eigentlich geweiht wurde. Das war ein Teil des Opferprozesses und Teil der Anbetung. Und statt dass du das selbst mit Ehrfurcht und Respekt selbst konsumierst, wirft man das zu irgendeinem Streuner, zu irgendeinem Hund. Das ist mir egal. Nimm du davon. Das ist natürlich eine Verachtung für die Bedeutung der Botschaft. Säue, was sind die Säue? Schweine werden hier in ähnlicher Weise als verachtenswert und schmutzig angesehen. Im Alten Testament werden Schweine unter den unreinen Tieren erwähnt. In Jesaja 65,4 wird der Verzehr von Schweinefleisch als Gräuel bezeichnet. Die Tatsache, dass der verlorene Sohn auf die Felder geschickt wurde, um die Schweine zu futtern, muss ein Elend nach seine Elend vergrößert haben. 2. Petrus 2 spricht auch von Hunde und Schweine. 2. Petrus 2, Vers 22, er spricht von eben ihr Lehrer und er sagt, doch es ist einem ergangen nach dem wahren Sprichwort, der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Warum handeln Hunde und Schweine so? Weil das ihr Natur entspricht. Das ist, was in sich drin ist. Jesus sagt, tu jetzt nicht das, was heilig ist, zu den Hunden werfen oder eure Perle vor den Säulen. Überlegst du, Perle ist sowas ganz Kostbares. Du brauchst lange Zeit, um diese Perle überhaupt zu formieren, damit es überhaupt da ist. Und es ist schön und kostbar. Und ein Schwein wird damit nicht korrekt umgehen. Der schaut das an. Kann ich das essen? Weißt du? Was ist das eigentlich? Er kann das nicht differenzieren. Jesus warnt vor den negativen Folgen eines undifferenzierten Umgangs mit den Schätzen des Himmels. Wenn wir schlechten Menschen begegnen, die göttliche Wahrheiten ausgesprochen, verachtungsvoll mit Füßen treten und auf unsere Predigt über die Ansprüche Christi mit Schmähungen oder sogar Gewalt reagieren, sind wir nicht mehr verpflichtet, ihnen noch weiter das Evangelium zu bringen. Wenn wir hier weitermachen, bringen wir nur noch schlimmere Verdammnis über diese Menschen. Das mögen wir nicht. Wir wollen immer meinen, ey, jeder hat immer mehr Hoffnung. Weißt du, wir sagen nicht, dass diese Menschen keine Hoffnung haben. Der Punkt ist, wenn sie zu diesem Punkt gelangt sind, dass sie schmähen, spotten, kaputt machen, weiter die kostbare Wahrheit weiterzugeben, wird nichts helfen. Was brauchen sie jetzt? Na, schauen wir, was in Sprüche steht. Sprüche spricht sehr viel über solche Menschen, verwendet nicht das Wort Hund oder Schwein, sondern Spötter. Sprüche 9,7 sagt, wer einen Spötter züchtigt, holt sich Beschimpfung. Und wer einen Gesetzlosen zurechtweist, der holt sich Schmach. Das bringt nichts. Weise nicht den Spötter zurecht, damit er dich nicht hasst. Weise den Weisen zurecht und er wird dich lieben. Siehst du den Unterschied hier? Selbst im Alten Testament, in den Sprüchen, sagen, pass auf, wenn jemand diese spöttische Charaktereigenschaft hat, kannst du ihm nicht helfen, bis er demütig wird. Ein weiser Sohn lässt sich vom Vater zurechtweisen, aber ein Spötter hört nicht auf Zurechtweisung. Der Spötter liebt es nicht, wenn man ihn zurechtweist. Darum geht er nicht zu den Weisen. Ich halte mich zurück, ich gehe nicht hin, ich rede nicht. Für die Spötter sind Strafgerichte bereit und Schläge für den Rücken der Toren. Was kann ein Spötter helfen? Nur das Gericht. Vertreibe den Spötter, so nimmt der Streit ein Ende. Ist interessant, oder? Und das Zanken und Schmähen hört auf. Vertreiben. Nicht Perlen hinwerfen. Nicht das Heilige hinwerfen. Nicht sagen, oh, komm doch zurück und spotte noch mehr. Und mach dich noch mehr lustig über den Herrn Jesus. Nein, wir müssen hier richtig aufpassen. Selbst der Paulus hat das praktiziert in seinem Dienst. Wenn du Apostelgeschichte 13 aufschlägst und du siehst, er ging ständig zu den Juden hin. Aber dann in Apostelgeschichte 13 ab Vers 44. Am folgenden Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Paulus verkündigt das Wort. Als die Juden jedoch die Volksmenge sahen, wurden sie voll Eifersucht und widersetzten sich dem, was Paulus sagte, indem sie widersprachen und lästerten. Okay, das ist der Punkt. Widersprechen, lästern. Hunde, Säue, Spötter. Was tut Paulus? Vers 46, da sagte Paulus und Barnabas freimütig, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Das ist traurig. Aber das ist der Punkt. Wenn du mit Spötter zu tun hast, mit jemandem, der sich lustig macht über die Heiligkeit und die Botschaft des Herrn, hast du mit jemandem zu tun, der nicht bereit ist, darauf zu achten, ernsthaft darüber nachzudenken. Die Antwort da ist nicht ständig nachlaufen, noch mehr Zeit investieren, noch mehr tun, noch mehr machen. Nein, du musst beten. Und du musst beten, dass da eine Wende stattfindet, dass man aufhört zu spotten und fängt an, oder vielleicht wieder an, zu suchen, Sündenerkenntnis zu verstehen, Verlorenheit zu verstehen. So war es auch Gott, als er mit Israel umgegangen ist, in Hosea, Kapitel 4, Vers 17. Er spricht zum Propheten Ephraim oder Israel. Ephraim ist an die Götzen gebunden. Traurige, traurige Realität. Israel war so weit weg von Gott. Sie haben sich an Götzen tatsächlich festgebunden. Sie waren damit verknüpft. Sie wollten sie nicht loslassen. Was sagt dann Gott zum Propheten Hosea? Ephraim ist an die Götzen gebunden. Lass ihn in Ruhe. Sagt, was?
Nein, nein, geh hin und predige weiter.
Gott sagt, die haben genug Predigt gekriegt, jetzt kommt das Gericht. Und lies, was dann später kommt. Ihr Saufgelage, okay, ihr Saufgelage, wir reden jetzt nicht hier von Red Bull oder Coca-Cola, okay. Also dieser Alkoholkonsum, ihr Saufgelage ist ausgeartet. Sie haben sich der Hurerei hingegeben. Ihre Beschützer haben die Schande geliebt. Das ist völlig verdorben. Das Einzige, was hier helfen kann, ist was? Züchtigung. In Hebräer 12 sagt uns, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Es sollte uns alle eine gewisse Angst, heiligen Angst, positiven Angst einjagen. Weil am Ende, wo führt Sünde für uns persönlich hin? Zerstörung. Nicht nur von uns. Sünde hat immer eine breitere Auswirkung als nur uns persönlich. Jeder, der sündigt, sagt, naja, das ist meine persönliche Sache, das trifft nur mich. Blödsinn. Seit wann ist das der Fall? Jede Scheidung, die stattfindet, zum Beispiel. Wer leidet dran? Nur Mann und Frau? Alle in der Familie, nicht nur die Kinder. Alle in der Familie scheiden dran. Jede Situation, wo Sünde im Leben ist, jede Person, das irgendeine lebensdominierende Sünde hat, wer leidet dran? Alle in der Umgebung. Pornografie, Alkoholismus, Drogensucht, alle diese Dinge. Zorn, also wenn ich jetzt rachsüchtig bin, wenn ich zornig bin und explodiere jedes Mal, dass irgendwas mir nicht passt, wer leidet dran? Alle. Denkt nicht, oh, das ist nur zwischen mir und Gott. Der Herr Jesus sagt, schau mal zuerst dein eigenes Herz an. Und meine Frage an mich und an euch ist, was ist so wichtig, dass wir es nicht loslassen können, um Jesus besser zu dienen? Gibt es da irgendwas in dieser Welt? Wir haben gerade zweimal betrachtet, wofür leben wir? Himmlische Schätze, nicht irdische. Was ist welche Sorgen haben wir? Das Reich Gottes zuerst. Was gibt's in dieser Welt, das so wichtig ist, das so wertvoll ist, dass wir diesen Balken nicht entfernen wollen, weil es uns so lieb ist? Und wir sagen, ich würde lieber sterben mit diesem Balken, als die harte Arbeit angehen und das aus meinem Leben entfernen, damit ich Jesus besser dienen kann. Sieht man da, wenn man so denkt, wie dieser Balken des Sehvermögens, dieses klares Denken, völlig zerstört? Das gibt's nichts in dieser Welt, das bleibend ist. Aus all dem können wir nun schließen, dass Jesus hier in Kapitel 7, Vers 6 sagt, dass alles, was in einer besonderen Beziehung zu Gott steht und dementsprechend sehr kostbar ist, mit Ehrfurcht behandelt und nicht denen anvertraut werden soll, die aufgrund ihrer absolut bösen, bösartigen und verachtenswerten Natur mit Hunden und Schweinen verglichen werden können. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Jünger Christi die Botschaft des Evangeliums nicht unaufhörlich zu denen bringen dürfen, die sie verachten. Gewiss, man muss Geduld haben, aber es gibt eine Grenze. Es kommt der Zeitpunkt, an dem der ständige Widerstand gegen die gnädige Einladung mit dem Weggang der Boten der frohen Botschaft bestraft werden muss. Zitat aus einem Kommentar, das ich gelesen habe. Liebe Geschwister, wenn du das liest, das ist ernst, oder? Viel zu oft sind wir zu locker mit Wahrheit in unserem eigenen Leben, mit unseren eigenen Sünden. Wir wollen alle anderen kritisieren, aber wir schauen nicht unser eigenes Herz an. Und wir meinen, hey, ich habe immer genug Zeit. Nein, möge der Herr uns helfen, dass wir die Sachen klar sehen. So, hier hast du das heilige Fleisch, nicht den Hunden geben. Hier hast du eine Perle und nicht den Schwein geben. Warum nicht? Gib keine Ehre geben. Gib diese Gotteslästerer nicht keine Ehre. Du ehrst sie, wenn du das dann weitergibst. Du sagst, du bist wichtiger als die Botschaft. Und damit fühlen sie sich geehrt. Oh, du willst noch weiter hören? Kann ich dich noch weiter überzeugen von meiner Gotteslästerung? Nein. muss dann manchmal Absonderung stattfinden. Sag nein, du gehst deinen Weg, möge der Herr in deinem Leben wirken, dass du verstehst. Das ist nicht eine Verurteilung. Das ist aber das Gegenteil von naiv sein. Naivität meint, laden wir die ganze Spötter zur Gemeinde ein. Was wird das in der Gemeinde tun? Was wird das für die Gemeinde machen? Die Gemeinde festigen? Die haben kein offenes Herz. Die haben keine Suche, kein Interesse am Wort. Was wird da dadurch bewirkt? Nur Schaden. So, wir müssen nicht zwanghaft Menschen, die das nicht wollen, überzeugen wollen. Wir sollen aber beten und dem Herrn treuen. Das ist nicht lieblos. Das ist Gott ehren. Das ist Gott ehren. Und wenn jemand sich enthüllt und sagt, ich will nichts damit zu tun, ich lehne das ab, ich habe kein Interesse darüber zu reden, dann was wir sagen ist, ich bete für dich, aber du kannst, ist okay. Du kannst, nicht okay, aber ich verstehe das, ich nehme das zur Kenntnis, ich lasse dich gehen. Möge der Herr in deinem Leben wirken. Wir sollen barmherzig und demütig, aber nicht naiv mit den Sünden anderer umgehen. Das ist einfach. Zusammenfassung, wenn du diese Stelle betrachtest, er wird die Rolle des Richters ganz Gott überlassen. Jemand, der ein Himmelsbürger ist. Gott ist der Richter, er darf richten. Er wird vor allem seine eigene Sünden ernst nehmen und seinen Mitmenschen mit Geduld und Barmherzigkeit begegnen. Ich fange mit mir selbst an. Und er wird die Ehre des Herrn und das Reich Gottes hochschätzen. Er wird sie nicht einfach herumschmeißen wie kostbares Gut im Schlamm. Wirklich ganz wichtig. Und jetzt Fragen für uns persönlich zum Schluss. Schauen wir auf andere herab, die von der Sünde bedrängt werden? Gibt es irgendjemanden in deinem Denken, wo du sagst, boah, der oder die sind schrecklich. Aber ich? So dankbar, dass ich nicht so schlimm bin. Okay? Diese Grundhaltung natürlich ist ein riesiges Problem. Spielen wir den Richter und verurteilen Menschen, anstatt ihnen mit Gnade zu begegnen. Lass uns immer mit Gnade einander begegnen. Selbst der Spötter, wir verurteilen sie nicht. Wir sind einfach nicht naiv. Wir tun nicht einfach etwas, das Gott entehrt. Wir lehnen die Menschen nicht ab. Wir beten für diese Menschen. Aber wir laufen sie nicht nach. Entschuldigen wir unsere eigenen Sünden, aber kritisieren wir die Sünden anderer? Pass auf hier. Das heißt nicht, wir dürfen nie einander ansprechen. Okay? Ich hoffe, das ist klar. Wir müssen einander ansprechen. Aber man tut das nicht aus Arroganz, sondern aus Liebe. Und wollen wir durch unseren Stolz den Spötter gewinnen? Das ist es eigentlich, oder? Na, ich kann den Spötter erreichen. Gib mir nur ein bisschen mehr Zeit. Ich schaffe das schon. Und Jesus sagt, werf deine Perle nicht zu den Säulen. Gib nicht das Heilige zu den Hunden. Aber ich schaffe das, ja, gib mir mehr Zeit. Du schaffst was? Bist du wirklich so klug? Ich würde sagen, investiere deine Zeit da, wo es was bringt. Oder? Da, wo du wirklich merkst, da ist ein Herz, das Fragen stellt, das offen ist, das bereit ist, tatsächlich auf das Wort Gottes zu hören und darüber nachzudenken. Ja, vielleicht sind sie noch nicht gläubig, vielleicht sind sie noch weit entfernt. Das ist nicht der Punkt. Aber sie sind keine Spötter. Sie machen sich nicht lustig drüber. Sie ziehen es nicht durch den Schlamm. Schütze die Ehre des Herrn. Das ist ein kostbares Gut. Und wir wollen es für den Herrn verwenden. Lass uns beten und lass uns alle eben uns selbst unter die Lupe nehmen und uns selbst prüfen. Jeder von uns hat Sünde im Leben, woran der Herr arbeitet. Möge der Herr uns helfen.